NDR Info. Echo des Tages.
Griechenland hat gewählt und die Notfallpläne können erstmal in den Brüsseler Schubladen bleiben. Das Wahlergebnis, eine Mehrheit für den Sparkurs, verschafft Griechenland und Europa erstmal eine Atempause. Wie geht es weiter in Griechenland, wie mit Europa? Darüber berichten wir in diesem Echo des Tages. Und die Frage, ist Griechenland gerettet, ist auch das Thema unseres Kommentars. Die weiteren Themen. Linksrutsch in Frankreich. Die Sozialisten regieren mit absoluter Mehrheit. Nach der Stichwahl in Ägypten. Die Muslimbrüder feiern schon den Sieg. Kampfpanzer für Saudi-Arabien. Die Bundesregierung hält sich bedeckt. Regierungsplan für NRW. SPD und Grüne unterzeichnen den Koalitionsvertrag. Und natürlich berichten wir auch heute über alles Aktuelle rund um die Fußball-Europameisterschaft. Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Ein Sieg für ganz Europa, so freut sich Antonis Samaras, der Chef der Konservativen in Griechenland. Seine Nea Demokratia hat die Wahl gewonnen mit knappem, aber deutlichem Vorsprung vor den radikalen Linken. Und damit ist im Parlament eine Mehrheit möglich für die Fortsetzung des Sparkurses und damit für den Euro. Samaras muss jetzt eine handlungsfähige Regierung bilden. Er braucht dafür mindestens die Sozialisten von der PASOK-Partei. Aber die haben noch Vorbehalte. Die Sondierungen haben begonnen. Aus Athen berichtet Thomas Bormann.
Wahlsieger Antonis Samaras will jetzt so schnell wie möglich eine Regierung der nationalen Rettung bilden. Heute Mittag holte er sich dazu offiziell den Auftrag vom Staatspräsidenten. Eine gute Stunde später kassierte er schon die erste Absage. Alexis Tsipras, Chef der zweitstärksten Partei des Bündnisses der radikalen Linken Syriza, sagte, seine Partei werde nicht in die Koalition gehen, sondern in der Opposition bleiben. Wir werden Gegner sein, so Tsipras wörtlich zu Samaras, dem Chef der konservativen Nea Demokratia. Samaras hatte zuvor bei Präsident Papoulias vor dutzenden Pressefotografen verkündet, ich möchte eine Regierung bilden mit allen Parteien, die sich für Europa, für den Euro einsetzen und die mit uns einer Meinung sind, dass wir das Sparprogramm ändern müssen. Denn nur dann werden die Bürger von den Qualen befreit, wie Arbeitslosigkeit oder anderen unglaublichen Schwierigkeiten, die derzeit jede griechische Familie durchmacht. Nun also verhandelt Samaras mit Evangelos Venizelos, dem Chef der anderen früheren Regierungspartei, der PASOK. Nea Demokratia und PASOK haben eine Mehrheit im neuen Parlament. Sie könnten eine Koalition bilden und sofort regieren. Aber offenbar beharrt Venizelos noch darauf, dass auch das Linksbündnis Syriza mit in die Koalition kommt und Regierungsverantwortung übernimmt, auch wenn deren Chef Tsipras eine Regierungsbeteiligung klar abgelehnt hat. Venizelos fürchtet offenbar, das Linksbündnis Syriza wird als Opposition mit Streiks und Protesten der künftigen Regierung das Leben schwer machen. So mancher Wähler wird jetzt schon ungeduldig, warum Venizelos auf einer größeren Koalition beharrt, obwohl doch bereits eine Zwei-Parteien-Koalition ausreichen würde. Solle die doch schnell zu Potte kommen, ehe sie sich wieder zerstreiten. Wenn die beiden Parteien zusammenarbeiten, werden sie Erfolg haben, meint der Rentner Nikos Balaskas. Beide verfolgen doch einen gemeinsamen Weg. Die meisten Griechen wollen jetzt endlich eine stabile Regierung. Konstantin Michalos, Chef der griechischen Handelskammer, warnt aber, die neue Regierung muss anfangs weiterhin auf die Sparpolitik setzen, damit die griechische Wirtschaft irgendwann wieder auf einen grünen Zweig kommen kann. Das Volk wird neue Opfer bringen müssen. Aber das Volk muss dann wissen, wie lange es diese Opfer aushalten muss und wann endlich Licht am Ende des Tunnels ist, wann wir endlich wieder zu Wachstum zurückkehren. Zwar haben die Griechen jetzt gute Aussichten, bald eine stabile Regierung in Athen zu bekommen, aber damit sind die Probleme Griechenlands noch nicht gelöst. Damit steht nur fest, wer diese Probleme nun anpacken muss, um Griechenland aus der Krise zu retten.
Aus Athen berichtete Thomas Bormann. Und inzwischen wird gemeldet, dass auch Venizelos von der PASOK-Partei für eine schnelle Regierungsbildung ist. Mit Erleichterung, aber alles andere als euphorisch, haben heute die Börsen auf die Nachricht aus Athen reagiert. Nach einem kurzen Aufflackern büßte der deutsche Aktienmarkt einen guten Teil der Gewinne wieder ein. Ein hörbares Aufatmen gab es immerhin in der Politik. Kanzlerin Merkel gratulierte dem Wahlsieger und Wirtschaftsminister Rösler lobte, die vernünftigen Kräfte hätten sich durchgesetzt. Aber bei aller Erleichterung gab es immer wieder auch den erhobenen Zeigefinger. Griechenland müsse seinen Verpflichtungen in Europa nachkommen. Die Berliner Reaktionen fasst Peter Mücke zusammen.
Noch gestern Abend hatte Bundeskanzlerin Merkel den Wahlsieger Samaras telefonisch beglückwünscht, bevor sie dann zum G20-Gipfel nach Mexiko abreiste. Dort nahm sie am späten Nachmittag zum ersten Mal persönlich Stellung.
Das Ergebnis der Wahl in Griechenland am gestrigen Tage gibt Anlass zu hoffen, dass es zu einer schnellen Bildung einer Regierung, einer stabilen Regierung kommt. Das ist eine wichtige Nachricht für ganz Europa.
Merkel vergaß jedoch nicht, auch warnende Worte Richtung Athen zu senden.
Die griechische Regierung wird und muss dann natürlich die Verpflichtungen, die sie eingegangen ist, auch umsetzen. Dazu muss die Troika möglichst schnell jetzt nach Griechenland reisen und dann einen Status machen. Und dann werden wir alles Weitere mit der zukünftigen Regierung besprechen.
In Berlin hatte zuvor Bundesaußenminister Westerwelle für Verwirrung gesorgt. In mehreren Interviews hatte er angedeutet, dass Griechenland möglicherweise mehr Zeit für den Reformkurs bekommen soll.
Es ist offensichtlich, dass durch die Wahlkämpfe in Griechenland Zeit verloren gegangen ist. Deswegen ist es umso notwendiger, dass jetzt rasch eine Regierung gebildet wird.
In Regierungskreisen hieß es daraufhin, Westerwelles Äußerungen seien nicht mit der Kanzlerin abgestimmt gewesen. Der stellvertretende Regierungssprecher Streiter.
Es ist jetzt auch nicht die Zeit für irgendwelche Rabatte. Wir sind jetzt materiell eigentlich wieder da, wo wir vor den Wahlen in Griechenland gestanden haben. Griechenland ist Verpflichtungen eingegangen, die einzuhalten sind. Und die Troika wird den Stand der Dinge und eventuelle Fortschritte beurteilen.
Offener zeigte sich die Opposition. Grünen-Chef Özdemir sagte, durch den Ausgang der Wahl habe man Zeit gewonnen, um einer Lösung der Probleme in der Eurozone näher zu kommen.
Dazu gehört, dass wir natürlich darauf bestehen müssen, dass die Sparzusagen, das gegebene Wort, eingehalten wird. Aber dazu gehört auch, dass man realistisch sein muss, was die Möglichkeit Griechenlands angeht, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Und da macht es keinen Sinn, dass wir hier so tun, als ob Griechenland das in der nötigen Zeit erfüllen könnte. Deshalb macht es Sinn, dass man in der Zeitachse Griechenland entgegenkommt.
So hatte sich auch EU-Parlamentspräsident Schulz von der SPD erklärt. Die Griechen hätten zur Überwindung der Krise bereits große Opfer gebracht. Er hoffe, dass die Last der Reformen besser verteilt werde, um größere soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Skeptisch zeigte sich dagegen die Linkspartei, die bei der Wahl in Griechenland das Linksbündnis unterstützt hatte. Parteichef Rixinger.
Wenn man Löhne senkt, Renten senkt und die öffentlichen Sozialsysteme einschränkt, bleibt es ein Geheimnis der Leute, die das veranlassen, wie denn Wirtschaftswachstum entstehen kann. Ja.
Aus Berlin berichtete Peter Mücke. In Berlin und in Brüssel konnten heute all die Notfallpläne und Katastrophenszenarien erstmal wieder in den Schubladen verschwinden, die für den Fall entworfen waren, dass sich die radikalen Linken durchsetzen. Jetzt ist die Erleichterung groß, dass die Unterstützer des Sparkurses gewonnen haben. Aber Griechenland ist noch lange nicht übern Berg, meint Sabine Henkel in ihrem Kommentar.
Am Freitag ist es soweit, dann spielt die griechische Fußballnationalmannschaft gegen Angela Merkel. Jedenfalls könnte das meinen, wer die griechische Sportpresse liest. Bringt uns Merkel, wird da schon getextet. Die Griechen wollen es allen zeigen. Am Wochenende haben sie schon 1,5 Wunder vollbracht. Erst sind sie völlig überraschend in der Euro verblieben und dann nicht weniger überraschend im Euro. Aber Vorsicht, mit der Euro wird am Freitag Schluss sein und mit dem Euro abwarten. Das Wahlergebnis mit dem konservativen Sieger Samaras mag zwar viele aufatmen lassen, aber mehr als ein kurzes Durchatmen kann es nicht sein. Griechenland ist noch lange nicht gerettet. Antonis Samaras muss erstmal eine Mannschaft aufstellen. Und zwar eine, die nicht den griechischen Fußball imitiert, sich hinten reinstellt und auf Zeit spielt. Das werden Merkel und die anderen auch nicht mitmachen. Die Bundeskanzlerin will, dass Reform- und Sparkurs in Griechenland umgesetzt werden. Und zwar zu Recht. Mit der griechischen Schuldenpolitik muss Schluss sein. Aber Sparen allein macht noch keinen Sommer, selbst in Griechenland nicht. Die neue Regierung in Athen muss sich an die Arbeit machen, Reformen umsetzen. Die Euro-Familie muss ihr weiterhelfen, nicht nur mit Geld. Merkel und die anderen sollten Perspektiven aufzeigen, den Griechen, den Deutschen, den Südeuropäern, Europa. Merkel hat eine Führungsrolle in der EU zusammen mit François Hollande. Dass der in vielen Punkten anders denkt und eine Nummer größer ist als Petit Nicolas, darf kein Hindernis, sondern muss Herausforderung sein. Es gilt, Verantwortung zu übernehmen und Europa aus der Krise zu führen. Nationalstaatliches Kräftemessen hilft am Ende nicht weiter, jedenfalls nicht Europa. Hollande hat seinen Wahlkampf hinter sich, gut so. Zu dumm allerdings, dass Merkel bald mit ihrem anfangen wird. Und da ist es kaum anzunehmen, dass sie den deutschen Wählern verklickern wird, dass die Krise der anderen sie teuer zu stehen kommt, noch teurer als schon jetzt. Aber Merkel darf erst recht nicht die europäische Einheit aufs Spiel setzen, um die eigene Macht zu erhalten. Europa braucht Vordenker in diesen Tagen, Visionäre vielleicht, kraftvolle Stürmer für die gemeinsame Sache, die intelligent spielen und die viel beschworene Floskel »Mehr Europa« mit Inhalten füllen. Bloß nicht ins Abseits laufen. Griechenland steckt fest in diesem Abseits der Eurozone. Es da rauszuholen, kommt einem Wunder nahe. Fast so wie ein Sieg von Papadopoulos und Gekkers in Danzig.
Sabine Henkel kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Und wir bleiben beim Thema Finanzkrise. Als Kanzlerin Merkel mitten in der Nacht losflog von Berlin Richtung Mexiko, da hat sie dieses Problem begleitet. In Mexiko, im Badeort Los Cabos an der Pazifikküste, beginnt nämlich heute der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Und Europas Schulden stehen auf der Tagesordnung ganz oben. Der Sieg der Sparkursbefürworter in Griechenland wird zwar auch beim G20-Gipfel mit Erleichterung aufgenommen, aber von Entwarnung fürs globale Finanzsystem kann keine Rede sein. Die Regierungschefs aus Amerika und Asien erwarten von den Europäern eine wirksame Gesamtstrategie gegen die Schuldenkrise. Am Nachmittag ist Merkel in Los Cabos eingetroffen. Von dort berichtet Wolfgang Landmesser.
Sage keiner, die Bundeskanzlerin habe nicht gewusst, was sie erwartet. In ihrer Regierungserklärung in der vergangenen Woche hatte Angela Merkel schon eingestimmt auf den Schwerpunkt beim G20-Gipfel in Mexiko.
Und das ist die Staatsschuldenkrise in Europa. Sie wird zentrales Thema in Los Cabos sein. Sie wird die Beratungen, so sehe ich voraus, auch dominieren.
So drehten sich die Treffen vor dem offiziellen Gipfelbeginn bereits um die zentrale Frage, die Weltbankchef Robert Zoellick so formulierte.
Look, everybody knows this meeting is coming at an absolutely critical time, and we're waiting for Europe to tell us what it is going to do.
Europa solle klar sagen, was es tun will, um die Krise endlich in den Griff zu bekommen. Die Situation sei bekanntermaßen sehr kritisch. Und die Europäer handelten nicht gerade entschlossen, kritisierte der Amerikaner. Letzter kommunikativer Tiefpunkt, das Milliardenrettungspaket für die spanischen Pleitebanken. Die Eurozone habe nicht klar gemacht, aus welchem Topf denn nun das frische Kapital fließen solle und welche Folgen das für die spanischen Schulden haben wird.
So they took a very big bullet and wasted it.
Sie haben mit richtig großem Kaliber geschossen, aber leider daneben, so der Weltbankchef. Und das, obwohl Spanien die Krise durchaus bewältigen könnte, mit einem immer noch relativ niedrigen Schuldenstand. Auch die G20-Chefs aus dem Rest der Welt fragen, was Europa jetzt gegen die Krise tun will. Sie machen sich Sorgen, weil das Wachstum in Europa zum Erliegen gekommen ist. Fast nur noch aus Deutschland kommen positive Signale für die Weltkonjunktur. Die wichtigsten Akteure des europäischen Dramas sind nach Mexiko gekommen. Neben Angela Merkel der französische Präsident Hollande und der italienische Ministerpräsident Mario Monti. Auch den spanischen Regierungschef Rajoy hat der mexikanische Gastgeber Präsident Calderón eingeladen. Der Druck auf Deutschland scheint aber nachzulassen. Beim G8-Gipfel in Camp David im Mai hatten vor allem die USA auf neue milliardenschwere Wachstumsprogramme in Europa gedrängt. Während die Bundesregierung auf ihrer Linie beharrte, die Sanierung der Staatshaushalte müsse weitergehen, denn nur so bleibe Europa glaubwürdig. Am frühen Morgen Ortszeit landete auch die Kanzlerin im Badeort am Pazifik, der rein geografisch so weit weg ist von der Eurokrise. Los Cabos liegt an der Spitze der langgezogenen Halbinsel Baja California. Hier gibt es nichts außer Strand, luxuriösen Hotelanlagen, Palmen und Kakteen. Und während des Gipfels viel Militär. Die Straßen bewachen schwer bewaffnete Soldaten mit Panzerwagen und Maschinengewehren. Vor den Hotelstränden dümpeln Patrouillenboote der mexikanischen Marine.
Aus Mexiko berichtete Wolfgang Landmesser im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Es war ein historischer Sieg, den die Sozialisten in Frankreich da eingefahren haben. Bei der Parlamentswahl schafften sie die absolute Mehrheit und das bedeutet, Präsident Hollande ist jetzt so mächtig wie kein Staatschef in Frankreich vor ihm. Ein Sieg für die Sozialisten war aber auch eine deutliche Rückenstärkung für den Kurs des Präsidenten. Nicht mehr rigide sparen, sondern auch auf Wachstum setzen, und zwar notfalls auch auf Pump. Johannes Duchow über den Tag nach der Wahl in Frankreich.
In den Medien wird zwar ausführlich über den Sieg der Sozialisten berichtet, sie verweisen aber auch auf die immense Verantwortung, die François Hollande und seine Regierung jetzt für das Land haben. Die Tageszeitung Libération erinnert dabei an die vielen weißen Flecken in Hollandes Wahlprogramm. Vor allem an die Stellen, die für die Franzosen schmerzhaft werden könnten, wenn die Regierung nämlich jetzt, ohne den Druck von Wahlkämpfen, konkrete Sparvorschläge macht. Auch Guillaume Perrault vom konservativen Figaro legt den Finger in die Wunde. Einerseits brauchen die Sozialisten ihre Verbündeten nicht und müssen sich jetzt nicht ständig gegenseitig überbieten. Das ist für die Sozialisten bequem. Andererseits auch ein Risiko, denn die Partei muss jetzt wirklich zu 100% für ihre Bilanz gerade stehen, denn sie kann sich jetzt nicht damit rausreden, dass den Verbündeten Zugeständnisse gemacht werden mussten. François Hollande hat den Franzosen ein neues Steuersystem versprochen, 60.000 neue Lehrer und den Abbau der Arbeitslosigkeit. Die ist fast doppelt so hoch wie in Deutschland und die französische Wirtschaft wächst seit einem Jahr nicht mehr. Wirtschafts- und Finanzminister Pierre Moscovici ist trotzdem optimistisch. Das, was Frankreich in Sachen öffentliche Haushalte international versprochen hat, wird eingehalten. Und zwar ohne strenge Einschnitte. Bis zum EU-Gipfel Ende Juni müssen sich Paris und Berlin auch auf ein Investitionspaket einigen. Ich glaube und hoffe, dass wir den Europäern einen Handlungsrahmen anbieten können, der es erlauben wird, sowohl die Haushaltsvorgaben einzuhalten, als auch eine demokratischere Regierung der Union und vor allem Wachstum zu ermöglichen. Das ist das Ziel von François Hollande und der Kampf, den er in Europa führt. Und dann gibt es da noch die Rechtsextremen. Bei der Wahl gestern haben sie zwei Abgeordnete ins Parlament entsenden können, unter anderem die 22-jährige Nichte von Front National-Parteichefin Marine Le Pen. Für den Politologen Roland Querol keine besondere Leistung der Partei. Der Erfolg der Parteichefin Marine Le Pen ist es, den Front National dorthin gebracht zu haben, wo die Partei unter ihrem Vater vor 10 Jahren schon einmal stand. Das ist nicht schlecht, aber sie hat die Partei nicht weiter nach oben gebracht.
Ein Bericht war das von Johannes Ducho. Auch die Ägypter hatten die Wahl zwischen einem Mann des alten Mubarak-Regimes und einem gemäßigten Islamisten. Ahmed Shafik oder Mohamed Morsi, darum ging es bei der Stichwahl um das Präsidentenamt am Wochenende. Und obwohl noch längst kein Ergebnis vorliegt, sind die Anhänger Morsis schon in Feierstimmung. Die Muslimbrüder reklamieren den Sieg für sich. Aus Kairo Björn Blaschke.
Die einen beanspruchen den Sieg, so wie ihn die anderen für sich reklamieren. Und das, obwohl das amtliche Endergebnis der Präsidentschaftswahl erst kommenden Donnerstag verkündet werden soll. Dr. Mohamed Morsi ist der erste vom Volk gewählte Präsident der Republik, erklären die Muslimbrüder, deren Anhänger schon seit vergangener Nacht hupend und fahnenschwingend durch Kairo fahren. Aus dem Lager des Gegenkandidaten, Ahmed Shafik heißt es dagegen, die Islamisten machten sich zu Geiselnehmern der Wahl. Außerdem liege Shafik bei der Auszählung vorne. Unterdessen hat der oberste Militärrat, der Ägypten seit dem Abgang von Diktator Hosni Mubarak beherrscht, das Rad der kurzen Demokratisierungsgeschichte ihres Landes zurückgedreht. Zwar betonten die Generale noch einmal, dass sie zum 1. Juli die Macht an den neuen Präsidenten abtreten werden. Aber sie machten auch deutlich, dass sie sich zunächst einmal umfangreiche Befugnisse gesichert haben. Ende vergangener Woche hatte der oberste Militärrat das ägyptische Parlament aufgelöst, nachdem dessen Legitimität in Zweifel gezogen worden war, vom Verfassungsgericht in Kairo wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl vor rund 6 Monaten. Gestern dann, nach Abschluss der Stichwahl zwischen Morsi und Shafik, veröffentlichten die Generale ein Dekret, das die geltende Verfassungserklärung ergänzt. In diesem Zusatz heißt es, dass die Gesetzgebungshoheit des aufgelösten Parlaments an den obersten Militärrat übergeht, bis eine neue Volksvertretung gewählt ist. Zudem haben sich die Militärs ermächtigt, eine neue Kommission einzusetzen, die einen Verfassungsentwurf erarbeiten solle, wenn die derzeit noch amtierende Kommission sich nicht auf einen Entwurf einigen kann. Und die Generale schrieben sich ein Vetorecht zu, für den Fall, dass ihnen der Verfassungsentwurf nicht passt.
Aus Kairo war das Björn Blaschke. Der Leopard 2 gilt als einer der besten Kampfpanzer der Welt. Kein Wunder also, dass die Saudis an diesem Produkt made in Germany großes Interesse haben. Nicht 200 bis 300 Exemplare, wie schon bekannt, wolle Saudi-Arabien ordern, sondern 600 bis 800 Leopard 2, so berichtete gestern die Bild am Sonntag. Die Meldung löste bei der Opposition in Berlin prompt Empörung aus. Doch die Bundesregierung hält sich bedeckt in Sachen Panzergeschäft. Arne Meyer berichtet.
Wie beim Thema Rüstungsexporte der Bundesrepublik Deutschland üblich, schaltete die Bundesregierung auch heute in Berlin auf Autopilot und damit gewissermaßen auf den weder bestätigen noch dementieren noch sagen wir etwas Modus.
Dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen, das ist eine Fragestellung, die den Bundessicherheitsrat betrifft, dazu nehmen wir grundsätzlich keine Stellung.
So die spärliche Auskunft des stellvertretenden Regierungssprechers Georg Streiter am Mittag in Berlin. Auslöser dieser Nichtstellungnahme, am Wochenende hatte es Medien Medienberichte gegeben, wonach Saudi-Arabien aus Deutschland gerne bis zu 800 Leopard 2 Kampfpanzer bestellen möchte und damit deutlich mehr als bislang angenommen. Vor einem Jahr hatte eine angebliche Bestellung aus Riad von bis zu 300 dieser Modelle für Schlagzeilen gesorgt und auch damals verwies die Bundesregierung auf die für den Bundessicherheitsrat geltenden Geheimhaltungsvorschriften. Exportaufträge dieser Art muss das Gremium absegnen. Gibt es ein Okay, taucht die Bestellung zeitverzögert im Rüstungsexportbericht auf. In der aktuellsten Ausgabe, Stand Dezember 2011, ist von einer Panzerlieferung nach Saudi-Arabien noch keine Rede. Das könnte auch bei der nächsten Auflage des Berichtes noch der Fall sein, denn, so ergänzte die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Tanja Kraus,
der Bundesregierung liegt keine Genehmigungsanfrage der spanischen Regierung oder auch eines spanischen Unternehmens für den Export in deutscher Lizenz in Spanien produzierter Kampfpanzer vor.
Anfrage aus Spanien deshalb, weil schon vor gut zwei Wochen darüber spekuliert worden war, dass der Leo 2 möglicherweise über den Umweg Spanien nach Saudi-Arabien geliefert werden könnte. Dass der saudische Verteidigungsminister gerade Spanien einen Besuch abgestattet hat, passt ins Bild. Allerdings machte heute auch der mögliche Lieferant, der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann, klar, eine entsprechende Bestellung aus dem Königreich liegt uns nicht vor. Trotzdem haben die erneuten Spekulationen darüber in den Reihen der Opposition wütende Reaktionen hervorgerufen. So erklärte Grünen-Chefin Claudia Roth, eine entsprechende Lieferung in das Königreich wäre, Zitat, eine zynische Verhöhnung der mutigen Menschen, die im arabischen Frühling für Demokratie und Menschenrechte gekämpft haben. Die Führung Saudi-Arabiens habe sich bei der blutigen Bekämpfung der Reformkräfte nämlich besonders hervorgetan, so Roth weiter.
Aus Berlin war das Arne Meyer. E10, der Sprit mit Bio-Beimischung, hat die Deutschen bislang nicht wirklich begeistert. Viele verweigern sich an der Tankstelle, obwohl E10 deutlich billiger ist als herkömmliches Super. Doch die Skepsis der Autofahrer wird offenbar langsam etwas geringer. Das behauptet zumindest der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft, der das Tankverhalten der Deutschen vom Meinungsforschungsinstitut Infratest untersuchen ließ. Über die Ergebnisse berichtet Caroline Fromm.
Besonders die Norddeutschen haben sich noch nicht mit E10 anfreunden können. Nur jeder Vierte hat seit der Einführung vor gut 1,5 Jahren schon einmal E10 getankt. Deutschlandweit war es immerhin jeder Dritte. 9% mehr als noch vor einem Jahr, sagt Richard Hilmer, Geschäftsführer von Infratest.
Der große Sprung um die 9 Punkte ist wesentlich schon auch eine Verbreitung des Angebots. Also das ist schon sicherlich der Hauptgrund für die Verbesserung.
Denn die norddeutschen Tankstellen haben E10 erst deutlich später flächendeckend angeboten als ihre Kollegen im Süden und Osten. Vor einem Jahr hatte daher lediglich einer von 10 norddeutschen Autofahrern das neue Benzin schon einmal getankt. Diejenigen, die an der Säule mit dem neuen Kraftstoff immer noch vorbeifahren, haben vor allem Angst um ihren Motor. Jeder zweite Autofahrer in Deutschland, der E10 tanken könnte, hat dies noch nicht getan, weil er denkt, das Gemisch könne die Autotechnik beschädigen, sagt Dietrich Klein, Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Bioethanolwirtschaft.
Bislang werden die Autofahrer informiert über das Internet und wir ziehen daraus die ganz klare Konsequenz, das reicht nicht. Sondern notwendig ist, dass die Autofahrer an den Tankstellen, aber auch, und das ist ein wichtiger Aspekt, auch in den Werkstätten informiert werden. Dass in den Werkstätten ihnen ganz klar gesagt wird, das Auto ist E10 tauglich oder es ist nicht tauglich.
Die allermeisten, nämlich 90% aller Pkw in Deutschland, die Benzin tanken, haben mit dem neuen Kraftstoff jedoch kein Problem. Aber diese Information scheint bei den Autobesitzern heute genauso wenig anzukommen wie noch im vorigen Jahr, so Thorsten Spengler, Leiter der Infratest-Umfrage.
Also die Bedenken scheinen sich festgesetzt zu haben. Das zeigt sich ja vor allem im Süden und im Osten haben sich die Werte wenig verändert. Da hatten wir ja die gleichen wie im vergangenen Jahr. Das heißt, die, die damals dann schon Bedenken hatten, die haben die auch weiterhin.
E10, also Benzin mit bis zu 10% Bioethanol, ist rund 4 Cent billiger als normales Super. Deswegen haben auch 3/4 derjenigen, die schon einmal E10 getankt haben, an der Zapfsäule zu dem neuen Gemisch gegriffen. Die Umwelt schonen, also den CO2-Ausstoß verringern, wollen hingegen nur 13% der E10-Tanker. Dass Bioethanol gut für die Umwelt ist, bezweifeln auch viele Umweltverbände und Verbraucherschützer. Sie fordern, effizientere Motoren und alternative Antriebe zu entwickeln und befürchten, dass die Lebensmittelpreise steigen, wenn Ackerfläche für die Produktion von Benzin verwendet wird. Die Autoindustrie und Bioethanolwirtschaft beraten zurzeit über die Einführung von Benzin mit einem höheren Ethanolanteil.
SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen wollen in den nächsten 5 Jahren gemeinsam regieren. Den politischen Plan dafür haben sie auf knapp 200 Seiten zusammengeschrieben im Koalitionsvertrag. Auf Parteitagen ist dieser Vertrag schon abgesegnet worden. Heute haben SPD und Grüne ihn unterzeichnet. Aus Düsseldorf, Klaus Schäffer.
Dass es noch einmal heiß hergehen würde bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages, hatte wohl keiner der rot-grünen Parteispitzen erwartet, als er heute Nachmittag ins Düsseldorfer Ständehaus kam. Aber das lag nicht an neuen hitzigen Debatten, sondern an der extremen Sonneneinstrahlung in dem Kuppelbau. Hannelore Kraft nahm es gelassen.
Es ist etwas warm unter der Kuppel, aber beim letzten Mal haben wir bei den Koalitionsverhandlungen häufig geschwitzt. Ich erinnere mich gut daran. Insofern ein gutes Omen für einen guten Koalitionsvertrag.
Der sich im Wesentlichen den Themen Energiewende, Bildung und der Haushaltskonsolidierung widmet. Herausforderungen, denen man in den kommenden 5 Jahren gerecht werden will. Hannelore Kraft.
Nordrhein-Westfalen wirtschaftlich stärker, ökologischer, sozialer und auch noch demokratischer zu machen. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten.
Das unterstrich für die Grünen auch deren Verhandlungsführerin Silvia Löhrmann.
Nordrhein-Westfalen soll es noch weiter besser gehen. Wir wollen alles, was wir können, dazu beitragen. Und ich freue mich darauf. Und wir freuen uns auf Mittwoch.
Mittwoch steht die Wiederwahl von Hannelore Kraft zur Ministerpräsidentin an. Diesmal wird es aber wohl keine Zitterpartie. Vor 2 Jahren brauchte sie noch Stimmen aus der Linksfraktion. Im neuen Düsseldorfer Landtag hat Rot-Grün aber eine satte Mehrheit. Am Donnerstag sollen dann die Minister ernannt werden. Voraussichtlich bleiben alle bisherigen Ressortchefs im Amt. Das Riesenministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen und Verkehr soll aber zweigeteilt werden. Das neue Ressort fällt dann an einen Sozialdemokraten.
Soweit der Bericht von Klaus Schäffer. Und damit kommen wir zum Fußball, zur Europameisterschaft. Deutschland hat es geschafft. Die deutsche Mannschaft steht im Viertelfinale durch den Sieg gegen Dänemark gestern Abend. Und jetzt geht's für uns am Freitag weiter. 20.45 Uhr ist Anpfiff gegen Griechenland. Aber schauen wir zunächst mal auf die Spiele, die heute Abend noch anstehen um 20.45 Uhr. Kroatien gegen Spanien und Italien gegen Irland, die Gruppe C. Martina Knief in unserem EM-Studio in Danzig. Was ist von diesen Spielen zu erwarten? Wer hat die besten Chancen aufs Viertelfinale?
Also für mich haben die beiden Südeuropäer, Spanien und Italien, die besten Chancen aufs Viertelfinale. Die Italiener spielen gegen die bisher sieglosen Iren mit dem italienischen Coach Giovanni Trapattoni. Ja, und dann gibt es ja wieder so ein Spiel, wo die Rechenschieber rausgeholt werden müssen. Denn würden sich Kroatien und Spanien an den italienischen Sieg gegen die Iren vorausgesetzt 2-2 trennen oder mit einem höheren Unentschieden, dann wäre das die Eintrittskarte für beide Teams in das Viertelfinale und die dann punktgleichen Italiener, die müssten nach Hause fahren. Davor haben sie ein bisschen Sorge, die Italiener. Ich finde unbegründet, denn jemanden schon vor dem Wettkampf sportliche Unfairness in Abrede zu stellen, ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, dass die Spanier auch auf jeden Fall auf Sieg spielen werden.
Im italienischen Lager, da kursieren ja Verschwörungstheorien. Kroatien und Spanien hätten sich auf ein 2-2 geeinigt, verständigt im Vorfeld, weil dann beide weiter sind und Italien sicher draußen ist. Was ist der Hintergrund?
Ja, zum einen gab es bei der EM 2004 eine ähnliche Konstellation für die Italiener. Sie mussten Bulgarien bezwingen, taten das auch mit 2-1 durch ein Last-Minute-Tor von Cassano. Und dann brauchten Dänemark und Schweden genau ein 2-2, um beide weiterzukommen. Das Spiel endete 2-2, wir wissen das. Aber das stand außerhalb jeder Diskussion, was den Spielverlauf betraf, dass die sich abgesprochen haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass ein Land, das eine erste Liga hat, die Serie A, in der ein Manipulations- und Wettskandal tobt, gleich mal vor dem Spiel anderen Nationen das schon unterstellt wird.
Am Freitag spielt Deutschland gegen Griechenland, ausgerechnet, möchte man sagen, wegen der politischen Situation. Aber rein sportlich gesehen, was ist Griechenland für ein Gegner?
Das wird ein Gegner sein, der sich eher defensiv orientiert. So spielen die Griechen seit Jahren, wenn sie bei Großereignissen dabei sind. So wurden sie auch 2004 in Portugal völlig überraschend Europameister. Und so haben sie sich auch hier präsentiert. Das ist ihre Stärke. Hinten sicher stehen und vorne hoffen auf die Fußballgötter, dass irgendwie einer beim Gegner ins Tor geht. Und das wird die deutsche Mannschaft wissen und darauf wird sie sich auch einstellen.
Jetzt gibt es ja schon die ersten Stimmen, die warnen, bloß nicht Griechenland unterschätzen. Ist das nicht etwas übertrieben bei der Spielweise, die Sie gerade beschrieben haben?
Genau darin liegt aber auch das Problem für die deutsche Mannschaft in dieser Spielweise, die mit so defensiv orientierten Mannschaften nicht so gut zurechtkommt. Deswegen darf man die Griechen aber nicht stärker reden, als sie sind. Und unterschätzen darf man ohnehin keinen Gegner und sei ja auch noch so glücklich in das Viertelfinale dieser Europameisterschaft gekommen. All das ist der deutschen Mannschaft bewusst. Sie hat auch noch Schwächen gezeigt, vor allen Dingen im Kreativpotenzial im Mittelfeld, ist noch Nachholbedarf. Und das zusammen, glaube ich, macht es aus, dass die deutsche Mannschaft Griechenland nicht überschätzt, aber selbstbewusst genug ist, um zu wissen, dass sie Griechenland schlagen kann und schlagen wird.
Soweit live aus dem EM-Studio Martina Knief. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung als Podcast herunterladen im Internet unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon war Marcel Güsken.